Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da geht es heute um Elfen, Trolle, Feen und Kobolde. Genauer gesagt um mysteriöse Leuchterscheinungen in der Atmosphäre und den deutschlandweit einzigen Forscher, der diese gigantischen elektrischen Entladungen untersucht. Zuvor stellen wir ein Verfahren vor, wie man aus Algen Carbonfasern herstellen kann und berichten außerdem über eine Methode zur sicheren Unterscheidung von Thunfischfleisch. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Nicht jeder kann von sich behaupten, in einem Bericht des Weltklimarates IPCC erwähnt zu werden. Diese Ehre wurde Thomas Brück von der TU München nun im vergangenen Jahr zuteil, denn mit seinem Team hat er einen Ansatz entwickelt, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre dauerhaft zu binden. Mithilfe von Salzwasseralgen soll das Treibhausgas in Carbonfasern für Baustoffe umgewandelt werden. Bernd Schlupik hat sich das für uns näher angeschaut.
Sie ist kleiner als Feinstaub, gelb-grün und liebt Meerwasser. Microchloropsis salina. Die Salzwasseralge könnte wichtig werden im Kampf gegen die Erderwärmung. Das denken zumindest Wissenschaftler am Forschungszentrum Garching im Münchner Norden.
Professor Thomas Brück, Leiter des Lehrstuhls für synthetische Biotechnologie an der Technischen Universität München. Und wir sind hier im Labor und stehen hier gerade vor einer Algenzucht.
Der Mit-40er, blaue Augen, kurze braune Haare, deutet auf einen Schüttelautomaten. In der Maschine von der Größe eines Geschirrspülers kreisen in sanften Bewegungen auf zwei Ebenen 40 bauchige Glaskolben, gefüllt mit trüben Flüssigkeiten. Die Lebewesen darin sind der Startpunkt eines neuen Verfahrens, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen und in Carbonfasern zu speichern. Erster Schritt auf dem Weg ist die Photosynthese. Aus CO2, Wasser, ein paar Spurenelementen und LED-Licht, das die Sonne simuliert, bauen die Einzeller Biomasse auf, also Zucker und schließlich Öl.
Wir können mal hier diesen Shaker stoppen. Und wenn ich jetzt die Tür aufmache, hört man auch so ein Windgeräusch. Und was Sie hier sehen, die verschiedenen Farben von Grün, sind die verschiedenen Wachstumsstadien dieser Algen. Wenn ich jetzt Öle bilden möchte, muss ich dem Organismus dann einen Nährstoff entziehen. In dem Fall ist es Stickstoff. Dann wird das so leicht grün-gelblich. Und an dem Punkt wachsen die Algen dann nicht mehr, aber sie haben eine hohe Ölbildung. Also dann haben wir die Hälfte der Biomasse als Öle vorliegen.
Bis die Algen abgeerntet werden können, dauert es circa 2 Wochen. Mittels Enzymen wird das Öl aus den Zellen gelöst. In Farbe und Zusammensetzung ähnelt es Rapsöl. Im nächsten Schritt wird das Öl chemisch aufgetrennt, in Glycerin und freie Fettsäuren, 2 bekannte Produkte. Die Fettsäuren werden bereits industriell genutzt, um Biosprit herzustellen. Das farblose Glycerin kommt bisher nur in Seifen oder in der Kosmetikindustrie zum Einsatz. Allerdings fallen durch die Biokraftstoffproduktion riesige Mengen an, wie Thomas Brück wenig später in seinem Büro erklärt.
Deswegen haben wir jetzt ein neues Verfahren entwickelt, wo wir dann aus dem Glycerin über eine chemische Konversion Acrylnitril machen. Und Acrylnitril kann man dann weiter umsetzen in eine Kunststofffaser, die nennt sich dann Polyacrylnitril oder auch PAN. Und wenn ich jetzt PAN unter Luftausschluss verbrenne, bekomme ich bei 3000 Grad Hitze eine Carbonfaser.
Den letzten Schritt würde der Münchner Professor gern im großen Maßstab mit Parabolsolarspiegeln in Südeuropa oder in Nordafrika realisieren. Der Grund? Dort steht das ganze Jahr kostenlos Sonne zur Verfügung, was nebenbei auch ein Vorteil für die Algenzucht ist. Gleichzeitig könnten diese Länder ein attraktives Produkt vermarkten. Als Einsatzfeld für seine Algencarbonfasern sieht der Chemiker zunächst einmal den Flugzeugbau. Langfristig will er damit in den Bausektor. Thomas Brück legt ein paar Produktbeispiele auf den Tisch. Darunter 50 cm lange Bänder aus dünnem Granit, die mit einer Carbonfaserschicht verklebt sind und sich biegen lassen. Als Variante zeigt er ein handgroßes Stück. 2 Granitplatten, in der Mitte verbunden mit einer dünnen Carbonfaserschicht.
Das hat in dieser Dicke von etwa 5 bis 8 cm dann die gleiche Stabilität wie ein Betonband von etwa 50 cm. Ich könnte also damit unheimlich viel Material einsparen, ich würde es leichter machen und hätte auch noch CO2 eingespart.
Am Ende des Lebenszyklus könnte das Material dann zum Beispiel einen Braunkohletagebau auffüllen. Das CO2, das die Algen aus der Atmosphäre eingefangen haben, wäre dann dauerhaft gespeichert. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, muss die Bauindustrie überzeugt werden. Und das geht vor allem über einen konkurrenzfähigen Preis zu Beton. Momentan kostet die algenbasierte Kohlefaser in der Herstellung noch doppelt so viel. Thomas Brück arbeitet deshalb daran, die Kultivierung und Aufarbeitung von Microchloropsis salina zu verbessern. In 5 bis 7 Jahren, glaubt er, könnte sich das Verfahren rechnen.
Bernd Schlubeck über klimaneutrale Baumaterialien. Biotechnologen der TU München stellen mithilfe von Algen aus CO2-Carbonfasern her. Bei einer Auktion auf dem Fischmarkt in Tokio wurden für einen Blauflossen-Thunfisch 2,7 Millionen Euro geboten. Wohlgemerkt für ein einziges Exemplar von knapp 280 Kilo. In den Netzen landen aber noch andere Thunfischarten, die unterschiedlich teuer sind. Nur eine Untersuchungsmethode, um sie sicher unterscheiden zu können, die fehlt bisher. Stuttgarter Lebensmittelanalytiker haben sie jetzt entwickelt und damit schon erste gefälschte Produkte auf dem Markt entdeckt, wie Volker Mrasek berichtet.
8 echte Thunfischarten gibt es. Nicht nur roten oder Blauflossentun, der als sündhaft teure Delikatesse in Sushi-Restaurants angeboten wird, sondern auch weniger exquisite Vertreter, etwa den weißen oder den Gelbflossentunfisch. Das Fleisch dieser Arten steckt meist in den Konservendosen aus dem Supermarkt oder es ist der ganz ähnliche Bonito. Allerdings,
die lassen sich alle sehr, sehr schlecht voneinander unterscheiden, weil sie sehr eng miteinander verwandt sind. Und das ist tatsächlich auch eins der Probleme, wenn es darum geht, das Ganze auseinanderzuhalten.
Der Lebensmittelchemiker Jens Brockmeier glaubt, dieses Problem nun lösen zu können. Die Arbeitsgruppe des Professors an der Universität Stuttgart hat in den letzten 2,5 Jahren ein neuartiges Nachweisverfahren entwickelt. Damit soll es möglich werden, Betrügereien mit falsch deklariertem Thunfisch aufzudecken.
Mit den aktuell in der Lebensmittelüberwachung angewandten Methoden ist es extrem schwer und häufig gelingt es eben nicht sicher.
Brockmeier meint damit sogenannte PCR-Methoden. Sie sind auch bei der Untersuchung von Speisefischen inzwischen Standard. Lebensmittelanalytiker isolieren dabei die Erbsubstanz DNA aus dem Fischfleisch und schauen sich ein bestimmtes Gen genauer an. Eines, von dem sie wissen, dass es sich von Art zu Art markant unterscheidet.
Und das funktioniert umso besser, je weiter entfernt der Verwandtschaftsgrad der verschiedenen Spezies ist. Und das ist genau die Problematik bei den Thunfischen. Also man kann einige dieser Thunfischspezies eben nicht unterscheiden, weil sie einfach eine absolut identische DNA-Sequenz zumindest dieses Gens haben.
Brockmeiers Arbeitsgruppe verfolgt deshalb einen anderen Ansatz. Sie sucht nicht nach Unterschieden in den Genen der Thunfische, sondern im Aufbau ihrer Muskelproteine. Davon gibt es gut 20.000 verschiedene. Und die bestehen aus einer Fülle von Peptiden von noch kleineren Bausteinen. Unter ihnen fahndeten die Forscher nach sogenannten Markerpeptiden.
Also Bruchstücke aus den Proteinen, aus den Eiweißstoffen, die spezifisch sind für eine bestimmte Thunfischspezies, aber in allen anderen Spezies eben nicht vorkommen. Das ist erstmal relativ viel Arbeit gewesen. Wir haben etwa 5 Millionen dieser potenziellen Markerpeptide untersucht, um dann ganz, ganz wenige zu finden, die sich tatsächlich unterscheiden. Und der nächste Schritt war dann daraus eine Methode zu machen, die dann in Routinelaboren eingesetzt werden kann.
Das Verfahren benötigt einen Chromatographen und ein Massenspektrometer. Mit diesen Laborgeräten sei das Fachpersonal in den staatlichen Untersuchungsämtern gut vertraut.
Die ganze Analytik zu den Schimmelpilzgiften oder zu den Pestiziden, das läuft auf genau dieser Geräteklasse.
Brockmeier hat seine neue Peptidmethode auch bereits getestet, an 12 Thunfischkonserven aus deutschen und italienischen Supermärkten.
Bei dem ersten Satz, den wir untersucht haben, die ersten 6 Proben, ist es so gewesen, dass nur 50% der Proben tatsächlich authentisch waren. Also das drin war, was drauf stand. Und wir haben auch tatsächlich eine Probe identifizieren können, wo wir sagen können, dass Fisch drin ist, aber es ist definitiv kein Thunfisch und es ist auch kein Bonito. Und diese Analytik, gerade in den Konserven, ist mit den aktuellen Methoden nicht durchführbar.
Auch in noblen Sushi-Restaurants kommt es offenbar vor, dass Gästen nicht der verlangte Thunfisch vorgesetzt wird, sondern ein billigerer.
Es gab eine Studie mal in Brüssel in einem sehr teuren Sushi-Restaurant. Da ist dann auch noch teilweise mit DNA-basierten Methoden gearbeitet worden und da hat man Verfälschungsraten von etwa 97% gehabt.
Ein Verfahren zur sicheren Identifizierung der einzelnen Thunfischarten wäre also wünschenswert. Das sagt auch Jörg Rau, Leiter der Abteilung für tierische Lebensmittel im Chemischen Untersuchungsamt Karlsruhe.
Das Verfahren, was Herr Brockmeier hier mitentwickelt, ist auf jeden Fall sehr spannend für die Lebensmittelüberwachung. Diese Gerätschaften, die dort verwendet werden, die kennen die Lebensmittelchemiker. Die haben da viel Erfahrung mit, da gibt es viele Experten bei uns, sodass man diese Technik gut übertragen kann in den Laboralltag.
Die Methode soll in Kürze in einem Labor für Fischanalytik in Bremerhaven erstmals getestet werden. Ende des Jahres könnte sie dann den Untersuchungsämtern zur Verfügung stehen, hofft Jens Brockmeier. Und man wird sehen, wie häufig Täuschungen mit Thunfisch in Supermärkten und Sushi-Restaurants sind.
Fingerabdruck im Muskelfleisch. Volker Mrasik über eine Analysemethode, mit der Thunfischarten unterschieden werden können. Seit vielen Jahren gehören Haaranalysen und genetische Methoden zum Repertoire der Rechtsmedizin in den USA. Doch 2015 erschütterte ein FBI-Skandal die US-Justiz. Bei mehr als 260 Urteilen ergaben neue Untersuchungen der Asservaten, dass bei 95% der alten Analysen falsch waren und damit die Grundlage der Gerichtsurteile auch nicht stimmten. Nun wurde ein Report veröffentlicht, der sich mit mehr als 150 Freilassungen unschuldig Inhaftierter befasst. Details von Michael Stang.
2018 haben wir in den USA 151 Fälle dokumentiert, bei denen unschuldig Verurteilte freigelassen wurden. 68 dieser Menschen waren wegen eines Tötungsdelikts in Haft. Zwei davon waren zum Tode verurteilt worden.
Sagt Barbara O'Brien, Autorin des 2018 Reports des US-Registers für Freilassungen. Aufgenommen werden darin Fälle, die vor Gericht neu aufgerollt wurden und in einem Freispruch endeten. Die im vergangenen Jahr freigelassenen Menschen hatten zusammengerechnet mehr als 1600 Jahre unschuldig hinter Gittern verbracht, im Schnitt fast 11 Jahre pro Häftling, so die Juraprofessorin von der Michigan State University. Die Gründe für die Fehlurteile seien vielfältig.
Die bloße Zahl der Freilassungen gibt nicht wieder, wie viele Fehler gemacht wurden. Es geht auch darum, ob und welche Lehren aus den Fehlurteilen gezogen werden.
Und Fehler habe es reichlich gegeben, etwa bei den Haaranalysen. Haare werden in den USA bei rechtsmedizinischen Untersuchungen erst seit dem Jahr 2000 genetisch analysiert. Zuvor kamen ausschließlich mikroskopische Methoden zum Einsatz, also rein optische Vergleichsanalysen. Eine unsichere Methode. Hinzu kamen fehlerhafte Statistiken. Dennoch wurden auf Grundlage dieser vergleichenden Haaranalysen Urteile gesprochen, häufig zu Unrecht, wie etwa der Fall von Glenn Payne belegt.
Glenn Payne wurde 1990 beschuldigt, ein Nachbarkind sexuell missbraucht zu haben. Bei der Verhandlung wurde ein Haar, das der Angeklagte bei der Verhaftung verloren haben soll, mit einem Haar verglichen, das bei dem Nachbarskind gefunden wurde. Vor Gericht errechnete ein Laboranalytiker die Wahrscheinlichkeit, mit der das Haar zufällig zum Tatort gelangt sei, mit einer Chance von 1 in 129.600.
2013 hatte die Bundespolizei FBI bestätigt, dass diese Methode wissenschaftlich nicht haltbar ist. Dennoch wurde Glenn Payne erst 2018 entlassen, 28 Jahre nach seiner Verhaftung.
Ein Teil des Problems ist, dass wir diese Fälle immer nur im Nachhinein aufdecken und daraus lernen können.
Einige Methoden, auf deren Grundlage viele der Freigelassenen einst verurteilt wurden, sind heute nicht mehr vor Gericht zulässig. Dazu gehört auch eine Software des Chief Medical Examiner in New York, wonach genetische Spuren, die nur bruchstückhaft vorliegen, ergänzt werden und so einen genetischen Fingerabdruck liefern sollen. Dennoch wird es noch Jahre dauern, alte Fälle aufzuarbeiten, so Barbara O'Brien.
Spannend fand ich die Tatsache, dass es 2018 wieder mehr offizielle Stellen bei den Staatsanwaltschaften gab, die sich mit unschuldig Verurteilten befassen und Fehlurteile überprüfen. Wir wissen aber leider nicht, wie groß das Ausmaß dieses Problems wirklich ist.
Doch nicht nur Altfälle müssen aufgearbeitet werden. Gleichzeitig müsse alles dafür getan werden, dass niemand wegen eines Verbrechens verurteilt wird, nur weil zufällig eine wissenschaftliche Methode eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für einen Tathergang errechnet hat. Daher warnt die Juristin vor zu großem Vertrauen in einzelne Analysemethoden. Sie können die Rechtsprechung nur unterstützen, aber nicht ersetzen.
In den USA werden Dutzende Gerichtsurteile neu aufgerollt. Michael Stang über fehlerhafte DNA-Analysen. Im nächsten Beitrag geht es um mysteriöse Lichterscheinungen über Gewitterwolken, etliche Kilometer groß. Die Rede ist von sogenannten transienten Lumineszenzereignissen. Der Atmosphärenforscher Holger Winkler untersucht, wie sich diese LTEs auf die Atmosphärenchemie auswirken und inwieweit sie den globalen Treibhauseffekt beeinflussen. Tamara Wozewski berichtet.
Fragt man Holger Winkler am Bremer Institut für Umweltphysik, was ihn beschäftigt, antwortet er:
Ach, ich erzähle eigentlich ganz gerne, dass ich Koboldforschung betreibe.
Koboldforschung, das ist noch nicht lange anerkannte Physik. Mythen rankten sich um optische Lichterscheinungen über Gewitterwolken. Piloten sahen für Bruchteile von Sekunden riesige rotblaue Figuren aufblitzen, deren Formen an Quallen oder Karotten erinnerten. Sie trauten ihren Augen kaum und schwiegen sich wohl aus, um von ihren Fluggesellschaften nicht für verrückt erklärt zu werden. Erst 1989 bewies ein Zufallsfoto die Existenz der Sprites, zu Deutsch Kobolde oder exakter.
Es handelt sich um transiente Lumineszenzereignisse, abgekürzt TLEs.
TLE sind elektrische Entladungen in der Atmosphäre. Inzwischen wurden weitere entdeckt, Elfentrolle, Feen und Blue Jets. Ein besonders breiter blau-weißer Strahl, der wie eine Fontäne von der Wolkendecke 15 bis 40 Kilometer nach oben schießt. Heller als gewöhnliche Blitze, aber kurz wie ein Lidschlag. Jetzt ist die Frage, wie Kobolde und Blue Jets die Höhenluft verändern.
Wir wissen von gewöhnlichen Blitzen, dass sie eine Quelle sind für reaktive Stickstoffsubstanzen, die unter anderem die Ozonchemie beeinflussen. Und wir vermuten ähnliche Prozesse auch in anderen Entladungen in der Atmosphäre. Darüber ist aber noch nicht viel bekannt und das versuchen wir zu untersuchen.
Vor knapp 20 Jahren gab es erste Studien zu Auswirkungen auf die Atmosphärenchemie.
Die Einschätzung damals war, dass die Effekte eher vernachlässigbar sein würden. Seitdem hat sich aber unser Wissen deutlich verändert. Wir wissen erstens, dass diese Ereignisse häufiger auftreten als früher angenommen.
Und zwar ein Blue Jet pro Minute. Zweitens weiß man derweil, im Blue Jet kann es 3000 Grad heiß werden und bei dieser Hitze wandeln sich Teile der Luft in Stickoxide um. Winkler und Co. modellierten, dass Blue Jets Millionen von Tonnen dieser Stickoxide in die Stratosphäre injizieren. Wie diese Gase mit der Luft reagieren und sich über die Jahre verteilen, berechnete über mehrere Wochen ein Supercomputer.
Das Ergebnis des Papers ist ja, dass also dieses Monoxid, das Dioxid, das wird so ein bisschen gebildet, ist aber nicht wirklich wichtig im Vergleich zu Blitzen zum Beispiel. Und dieses Lachgas wird aber viel produziert. Und dieses Lachgas ist ein starkes Treibhausgas. Es hat eine Lebensdauer von über 100 Jahren in der Atmosphäre und es ist ein deutlich stärkeres Treibhausgas als CO2.
Zum menschengemachten Treibhauseffekt tragen die TLE nicht bei, wohl aber zum natürlichen, konstanten Treibhauseffekt, zu dessen Verständnis die Pionierstudie nun wesentlich beiträgt. So schätzen Winkler und seine Kollegen aus Spanien, Italien und den USA, dass 20% aller Stickoxide in der Luft auf Blue Jets zurückzuführen sind. Und das ist nicht zu vernachlässigen. Währenddessen fragt sich vielleicht mancher Laie, wie stelle ich es eigentlich an, einen Blick auf diese blauen Riesenstrahlen zu erhaschen?
Um ein Blue Jet zu sehen oder um eine Chance zu haben, einen beobachten zu können, würde ich mich zu einem starken Gewitter begeben. Aber ich würde mich schräg dazu stellen, sodass ich nach Möglichkeit die Gewitteroberkante sehen kann, also die Wolkenoberschicht sehen kann. Wenn ich genau unter der Wolke stehe, dann ist der Blue Jet verdeckt durch die Wolke.
Und wie viele hat Winkler selbst schon gesehen?
Ich habe noch nie probiert, einen Blue Jet zu sehen. Ich bin ja Modellierer und ich treibe mich dann auch nicht so gern im Gewitterregen rum.
Elfen, Trolle und Kobolde, Tamara Wozewski über mysteriöse Leuchterscheinungen in der Atmosphäre und den globalen Treibhauseffekt. Bei uns geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Lucian Haas.
Der Alkoholkonsum steigt global gerechnet an. Die Weltgesundheitsorganisation WHO verfolgt eigentlich das Ziel, den Alkoholkonsum weltweit bis 2025 um 10% zu senken. Allerdings ist das aktuell mehr ein Wunschdenken, wie eine Studie der TU Dresden im Fachmagazin The Lancet zeigt. Die Forscher untersuchten den Alkoholkonsum in 189 Ländern in den Jahren 1990 bis 2017. Auf Basis dieser Daten prognostizierten sie die weitere Entwicklung bis 2030. Laut den Vorhersagen könnte der globale Pro-Kopf-Konsum von aktuell 6,5 auf dann 7,6 Liter reinen Alkohol im Jahr steigen.
Spenderlungen lassen sich aufpäppeln.
Weltweit sind Spenderorgane knapp. Bei Lungen liegt das nicht nur daran, dass es wenige Spender gibt. Häufig müssen potenzielle Spenderlungen wegen schwerer innerer Schäden aussortiert werden. Etwa wenn bei einem Unfall eingeatmete Magensäure das Lungengewebe verätzt hat. Solche Schäden könnten freilich abheilen, doch das braucht etwas Zeit. US-Forscher haben jetzt in Tierversuchen mit Schweinen gezeigt, solche eigentlich ausgemusterten Organe ließen sich für eine Transplantation wieder fit machen. Im Experiment schlossen sie 8 Schweinelungen vor der eigentlichen Transplantation erst einmal extern an den Blutkreislauf der jeweiligen Empfängertiere an, und zwar für 36 Stunden. In dieser Zeit erholten sich die Organe so weit, dass sie danach alle Kriterien für eine Transplantation erfüllten.
Vögel mit langen Hälsen haben auch lange Beine.
Fast alle Säugetiere besitzen 7 Halswirbel. Bei Vögeln hingegen ist die Zahl viel variabler. Papageien zum Beispiel haben 10, Schwäne hingegen 26 Wirbel im Hals. Forscher des Naturkundemuseums in Paris haben jetzt die Entwicklung der Vielfalt der knöchernen Halskonstruktionen bei Vögeln genauer unter die Lupe genommen. Dabei ist ihnen ein besonderer Zusammenhang aufgefallen. Es sind vor allem die großen Vögel, die die relativ längeren Hälse besitzen. Und fast alle Vögel mit langen Hälsen besitzen auch entsprechend lange Beine. Offenbar seien diese beiden Körpermerkmale in der Vogelevolution miteinander korreliert.
Tierdung ist oft schon dort, wo man ihn nutzen könnte.
Phosphor ist ein wichtiger Nährstoff für den Anbau von Nahrungspflanzen. Allerdings sind die mineralischen Phosphorvorkommen, die sich mit Phosphatminen abbauen lassen, begrenzt. Eine Alternative wäre es, Phosphor aus dem Dung landwirtschaftlicher Nutztiere zu recyceln. Eine Studie von Forschern der Washington State University im Fachmagazin Earth Future zeigt jetzt, der Dung ist im Grunde auch schon dort, wo er gebraucht wird. Die Forscher erstellten eine globale Karte, wo auf der Welt Tiere wie Rinder, Schweine, Hühner, Schafe und Ziegen welche Mengen Phosphor ausscheiden. Dabei identifizierten sie regelrechte Hotspots, wo viel Dung verfügbar ist, aber bisher kaum genutzt wird. Viele dieser Hotspots liegen ganz in der Nähe von Ackerbauregionen, wo der Phosphor als Dünger gebraucht werden könnte.
Der CO2-Ausstoß in der EU ist gesunken.
Das gilt zumindest für das Jahr 2018. Die europäische Statistikbehörde Eurostat vermeldete für die gesamte EU eine Minderung der Kohlendioxidemissionen um 2,5%, für Deutschland sogar um 5,4%. Da Deutschland allein 22,5% der CO2-Emissionen aller 28 EU-Staaten verursacht, fällt der Rückgang hierzulande besonders ins Gewicht. Als Gründe für den Rückgang gelten unter anderem auch klimatische Bedingungen. 2018 gab es einen milden Winter, in dem weniger geheizt wurde. Der sonnige Sommer ging mit einer großen Produktion von Solarstrom einher. Zuvor waren die CO2-Emissionen durch Verbrennung fossiler Energieträger in der EU noch 3 Jahre in Folge angestiegen.
Sternzeit, 8. Mai. Himmelsgefängnis mit Edelstein. Am frühsommerlichen Himmel zeigt sich ein kleiner, markanter Bogen aus Sternen mittlerer Helligkeit. Zwischen Bootes und Herkules funkelt die nördliche Krone. Sie war das Diadem von Ariadne, der Tochter des kretischen Königs Minos. Ihr Halbbruder war das Ungeheuer Minotaurus, das in einem undurchdringlichen Labyrinth hauste. Nach der Unterwerfung Athens mussten alle 9 Jahre 7 Mädchen und Jungen aus dieser Stadt dem Minotaurus geopfert werden. Beim 3. Mal war Theseus darunter, in den sich Ariadne unsterblich verliebte. Sie gab ihm ein Wollknäuel, dessen Faden er am Eingang des Labyrinths befestigen sollte. Theseus erlegte Minotaurus und fand mit Hilfe des Fadens der Ariadne wieder aus dem Labyrinth heraus. Das Paar flüchtete nach Naxos. Wie genau sich die Wege der beiden getrennt haben, ist unklar. Nach der Version des griechischen Dichters Hesiod fand der Weingott Dionysos Ariadne verlassen und schlafend am Strand. Er verliebte sich und heiratete sie. Das Diadem war ein Hochzeitsgeschenk der Liebesgöttin Aphrodite. Dionysos schleuderte es an den Himmel, wo es noch heute als nördliche Krone leuchtet. Der hellste Stern in diesem Halbrund heißt passenderweise Gemma, lateinisch Edelstein. Die prägnante Himmelsfigur ist eine der wenigen, die genauso auch auf alten chinesischen Sternkarten zu finden ist. Dort allerdings war dieser Bogen das Gefängnis für die Schurken der niederen Schichten. Die der Oberklasse kamen in den großen Wagen. Die brillanten besetzte Knastkrone funkelt jetzt die ganze Nacht am Himmel.
Bitterfeld bekommt eine neue Batterieproduktion für Elektroautos. Details erfahren Sie bei Wirtschaft und Gesellschaft 17:05 Uhr. Und das war Forschung aktuell am Mikrofon heute, Uli Blumenthal.